Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich über die allererste Winterausgabe unseres Reise von Neun Podcasts, denn mittlerweile hat sich ja der erste Schnee schon gezeigt und wir, lieber Christian, laufen uns warm für den großen Endspurt des Jahres. Erstmal schön, dass du da bist. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke.
Ja, schön, dass du da bist, liebe Sabrina Gander, Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und du hast dir eine ganz besondere Gesprächspartnerin ausgesucht, bei der muss man messerscharf immer aufpassen, wie man fragt und dass man auch richtig gut zuhört, würde ich mal sagen.
Ja, gut zuhören ist immer gut, ne? Und aufzupassen, wie man genau fragt, ist auch immer gut. Aber du kannst schon recht haben, das gilt in ganz besonderem Maße für Maria Linhoff. Die ist ja bekanntlich Vorsitzende des Verbandes Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros, kurz VUSR, wie sich ihr Verband jetzt noch nennt. Und sie hat vor nicht allzu langer Zeit ja kandidiert für die Präsidentschaft im Deutschen Reiseverband, dem DRV, obwohl sie wusste, dass sie da relativ geringe Chancen haben würde, gewählt zu werden. Und nach dieser erwartungsgemäß verlorenen Wahl hat sie dann beschlossen, dass sie versuchen wolle, ihren Verband, der bislang sich ganz klar auf Reisebüros fokussiert und andere touristische Akteure nur als Fördermitglieder zugelassen hat, auch für eben jene anderen touristischen Akteure, zum Beispiel Reiseveranstalter, zu öffnen. Das alles wurde behandelt vor kurzer Zeit im Rahmen des Jahrestreffens des Verbandes. Und was dabei rausgekommen ist und was sie jetzt in Zukunft so plant, darüber habe ich mich mit ihr unterhalten.
Und wir werden jetzt gespannt zuhören. Hier ist der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo Maria.
Hallo lieber Christian.
Der VUSR hat sich ja kürzlich auf seiner Tagung für Mitglieder geöffnet, die keine Reisebüros sind und die bislang nur als Fördermitglieder agieren konnten. Und das Ganze fand ja im Rahmen einer Mitgliederabstimmung statt und das wiederum im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung auf der Jahrestagung. Vielleicht bringst du uns mal ein bisschen auf den Stand. Was ist da abgegangen und wie haben die Mitglieder auf deinen Vorschlag, den Verband auch für andere zu öffnen, reagiert?
Ja, das ist nicht in zwei, drei Sätzen zu erklären. Es resultierte die Idee, es war auch nicht nur meine Idee, sondern der komplette Vorstand, also sprich André Röckmann und Cyrus plus der erweiterte Vorstand, den wir ja noch haben mit Heidi Koso, mit Imke Wessel, mit Volker Mertens. Wir haben uns halt zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir tun, da die Kandidatur im DRV klar war, dass ich keine Präsidentin werde, aber es dringend notwendig ist, etwas zu verändern in der Branche. Es fängt bei kleineren Themen an bis hin zu großen politischen Themen. Und um die Branche zu vertreten und vor allem auch mir gehört der VUSR, dass er sich Gehör verschaffen kann für die Branche, muss er natürlich alle Dienstleister, Veranstalter, er muss quasi die Absolution bekommen, beziehungsweise das Mandat, sie vertreten zu lassen. Mhm. Und da war es eben unabdingbar, dass wir sagen, wir öffnen. Weil wir wollen ja, und das habe ich sehr deutlich gesagt, auch schon vor der Wahl, auch nach der Wahl, wir wollen natürlich die Verantwortung als Outgoing Interessenvertretung übernehmen. Offensichtlich will das kein anderer tun. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Und dann gab es halt den Vorschlag innerhalb des VUSR. Wir haben die Diskussion gestartet intern und da regte sich auch, und das muss man auch sagen, Widerstand. Viele wollten das zunächst einmal nicht, weil sie einfach die Interessenvertretung, die für Reisebüros ist, gefährdet sahen. Für die Argumentation der Mitglieder hatten wir alle Verständnis, weil es war nachvollziehbar. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns da natürlich was bei gedacht und wir wollen auch nicht das Herzstück des VUSR, nämlich die Vertretung der Reisebüros, abgeben an die Reiseveranstalter. Aber, und das muss man immer sagen, das hat einfach die Vergangenheit gezeigt, das war auch für mich ein Lernprozess, ganz ehrlich gesagt, Wenn es Pauschalreiseveranstaltern gut geht, sei, wir reden da nicht nur über die wirtschaftliche Situation, sondern dass sie weiterhin Pauschalreisen anbieten, dann geht es automatisch auch Reisebüros gut. Wenn es Fluggesellschaften gut geht, dann geht es automatisch wieder Veranstalter, Reiseveranstaltern gut, die keine eigene Fluggesellschaft haben. Also das ist eine Wertschöpfungskette, man muss sie zusammenhängend sehen, aber ich hatte oder wir hatten Verständnis, dass die Reisebüros schon ein bisschen Sorge hatten, da wir aber immerhin die Mehrheit der Mitglieder sind Reisebüros plus Kooperationen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Veranstalter plötzlich die Oberhand gewinnen. Und es geht wirklich nur darum, oder darum ging es uns, das haben wir auch sehr deutlich erklärt, dass der VUSR die Legitimation erhält, Reiseveranstalter, ob mittelständisch oder Konzern, vertreten zu dürfen, genauso Dienstleister wie Technikanbieter, Versicherungen etc. Aber alle können sich bei uns keine Stimmen kaufen.
Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ja. Erlaub mir vielleicht mal die Nachfrage, war das denn ein knappes Abstimmungsergebnis oder hat sich eine große Mehrheit der teilnehmenden Reisebüros dafür entschieden, das so zu machen? Also,
ich bin jetzt mal ganz ehrlich, am Anfang hatten wir alle Sorge, dass es knapp wird. Und da hatten wir innerhalb des Vorstands intern schon besprochen, wenn es knapp wird und nicht eindeutig, machen wir es nicht. Weil das bringt nichts. Wir müssen schon die Reisebüros davon überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Es war eine sehr harte Diskussion, aber immer sehr konstruktiv. Und zum Schluss, nach 3 Stunden, das war wirklich ein Hin und Her. Nach 3 Stunden war es dann, es war bis auf 2 Enthaltungen, die konnten wir nicht 100%ig überzeugen, war es einstimmig. Einstimmig, politisch nennt man das einstimmig bei 2 Enthaltungen.
Okay, gibt es denn schon Resonanz von Reiseveranstaltern, die ja bislang nur als Fördermitglieder zugelassen waren oder anderen touristischen Dienstleistern auf die Entscheidung?
Ja, es sind Reiseveranstalter, die noch nicht bei uns Mitglied sind, weder Fördermitglied noch andere, die sind schon auf uns zugekommen und haben sich danach erkundigt, was das jetzt bedeutet. Wir sagen aber, unsere Fördermitglieder werden natürlich als erstes angeschrieben und es muss erstmal jetzt, das ist jetzt geschehen, ich glaube vorgestern oder wann, das Protokoll der Sitzung wird jetzt an die Mitglieder geschickt. Innerhalb 4 Wochen nach der Sitzung muss das ja passieren. Und das muss ja dann auch erstmal vom Notar ans Amtsgericht geschickt werden. Es gilt im Grunde genommen erst, wenn es eingetragen ist. Die Satzung wird ja auch dementsprechend geändert und angepasst. Das sind alles Sachen, die dauern natürlich ein paar Wochen. Aber wir werden als allererstes, natürlich die Fördermitglieder sind schon informiert, aber sie werden nochmal detailliert informiert, was das bedeutet, diese eine Stimme. Und das möchte ich hier betonen. Das ist ein Stimmrecht, ob es die TUI ist oder V-Tours oder LMX, die sind ja schon lange bei uns Fördermitglieder, Troll-Tours und ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, Pax Connect, das sind Passolution, die haben eine Stimme und werden über alle Themen mit abstimmen dürfen. Es wird 3 Säulen geben.
Das steht okay, auch. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie stellt ihr euch denn die Struktur eures Verbandes in der Zukunft vor?
Also es wird 3 Säulen geben, einmal Veranstalter und da ist es unabhängig, ob Konzern, Mittelstand oder kleiner Veranstalter, wie auch immer, dann wird es die Säule Vertrieb geben und Sonstiges zunächst mal. Und jede Säule wird einen Sprecher wählen, nicht einen Vizepräsidenten, sondern einen Sprecher. Und diese 3 Sprecher werden natürlich mit uns engmaschig im Austausch sein, die Problematiken werden besprochen. Also das heißt, jede Säule für sich kann seine Anliegen wie auch immer an seinen Sprecher, Säulensprecher mitteilen und die sind mit uns im Kontakt. Wobei ich persönlich und auch Cyrus und André als Vorstand, wir werden immer weiterhin ansprechbar sein, also so wie es heute auch ist. Aber wir werden ja wachsen, davon gehe ich aus. Da muss man das so ein bisschen verteilen und deswegen diese Säulenstruktur. Und wenn es Abstimmungen gibt?
Das ist genau die nächste Frage, die ich spannend finde. Geht man dann weiter von dem Prinzip aus, ein Unternehmen, eine Stimme? So war es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Vergangenheit. Oder wird sich da je nach Größe der beteiligten Unternehmen oder nach Beitragshöhe irgendwas verändern?
Also zunächst mal, die Beitragshöhe bleibt gleich. Wir haben die Beitragsordnung ein ganz klein wenig angepasst, aber der Höchstbetrag bleibt weiterhin 5.000 Euro. Das richtet sich nach Mitarbeitern. Das kann man dann nachlesen, demnächst, wenn das eingetragen ist beim Amtsgericht in der Beitragsordnung. Aber der Höchstbetrag, egal wie viel Mitarbeiter, ist 5.000. Dann kriegt man eine Stimme. Jetzt gibt es sicherlich, die Dertouristik ist bei uns noch kein Mitglied. Wir hoffen natürlich darauf, aufgrund der Ausgewogenheit der beiden Großkonzerne, also sprich TUI und Dertouristik. Die TUI hat ja zum Beispiel, das nehmen wir mal als Beispiel TUI, die zahlen 5.000 Euro. Aber wenn jetzt die TUI Cruises noch mitkäme, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Dann hätten sie zwei Stimmen. Das Gleiche gilt ja für die Dertouristik. Wenn die Dertouristik bei uns Mitglied wird, hat sie eine Stimme. Aber sie haben ja auch V-Tours. Die sind zum Beispiel schon wieder Mitglied. Das gilt für Reisebüros aber auch. Wir haben Reisebüros in unserem Verband, die haben 2 oder 3 Filialen und jede Filiale zahlt für sich. Also haben sie 2 oder 3 Stimmen. Aber es wird nicht so sein, dass man sich Stimmen kaufen kann. Also wenn wir jetzt mal die Dertouristik an sich sehen, wo wir hoffen, dass sie auch Mitglied wird, wissen wir nicht. Aber da werden wir uns natürlich bemühen. Es geht da um die Ausgewogenheit, weil die Interessen, und das ist das, was ich vielleicht noch einschieben möchte, die Interessen, ob es TUI ist, ob es Dertouristik ist, Schauinsland, Altours, es ist vollkommen egal, es hängt nicht von der Größe ab. Die Zielsetzungen sind alle die gleichen, wenn man mit ihnen spricht. Es variiert manchmal in Nuancen, aber sie sind gleich. Und alle vertreten oder beliefern ja in Anführungsstrichen Reisebüros mit den das sind ja unsere Produzenten, das sind unsere Lieferanten. Und wenn es denen gut geht, dann können wir auch diese Produkte verkaufen. Das ist eigentlich das, was ich nach außen dokumentieren möchte, diese Wertschöpfungskette und die man auch gemeinsam vertreten muss. Das ist einfach. Wenn man diese Kette zusammen vertritt, dann erreicht man auch was. Ich sage nochmal, das habe ich also schon des Öfteren gesagt, ich vergleiche das so ein bisschen mit der Automobilindustrie, weil Hildegard Müller macht das sehr gut. Wir nehmen mal das Beispiel Ticketsteuer. Ticketsteuer betrifft eigentlich die Airlines. Sind nicht immer meine Freunde gewesen, außer Condor, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das darf man sagen. Das weiß auch jeder, dass mein Herz an der Condor hängt. Und die Ticketsteuer betrifft aber eben auch Eurowings, Lufthansa, TUIfly etc. Aber das hat der BDL-Hauptgeschäftsführer mal sehr gut erklärt. Da kann man zusammenhalten, weil die Wertschöpfungskette, wenn die Ticketsteuer weggenommen wird, ganz weg, so wie es ja auch in 20 europäischen Ländern der Fall ist, jetzt am 1.7. hat Schweden sie ja noch gecancelt, dann sparen wir ja Geld. Also das heißt, es wird günstiger. Und davon profitiert der Reiseveranstalter. Und wenn der Reiseveranstalter profitiert, profitiert auch wieder das Reisebüro. Dann profitiert der Flughafen, weil dann wird ja wieder geflogen und so weiter. Das heißt, das ist so ein Dominoeffekt. Und das ist eine Sache, da können wir alle zusammenhalten. Man muss sie nur alle an einen Tisch kriegen. Ob es der TUI ist, ob es der Lufthansa ist oder wer auch immer, der Touristik. Und wenn man das schafft und dann diese Interessen gemeinsam mit einer Stimme vertritt, was überhaupt gar kein Problem ist, ich glaube, dann hat man auch mehr Bedeutung bei der Politik. Es wird einfacher für die Politik. Und das ist so das Ziel. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der VUSR ist sicherlich immer noch in der Hauptsache, ich glaube, dafür kennt man mich noch, der Kämpfer für den stationären Reisevertrieb.
Okay.
Das kann man auch deutlich sagen. Ich mache das immer im Hinterkopf. Alles, was ich tue, die Veranstalter vertreten und Fluggesellschaften vertreten, ist sicherlich leichter, das kann ich auch deutlich sagen, als Reisebüros zu vertreten, weil du kriegst die Reisebüros nicht unter einen Hut. Die haben alle so komisch kaufmännische Vorstellungen, das glaubt ja kein Mensch. Bei Reiseveranstaltern ist es eindeutig, bei Airlines eindeutig, bei Flughäfen eindeutig, aber trotzdem liegt und schlägt mein Herz natürlich für den stationären Reisevertrieb.
Nun gab und gibt es ja immer wieder Konflikte zwischen den Reisebüros auf der einen Seite, den Veranstaltern auf der anderen Seite und natürlich auch immer wieder mit den Airlines. Wenn wir über Themen wie Vergütung reden, wenn wir über Themen wie unvergütete Mehrarbeit reden, da gab es ja in den vergangenen Jahren einige Beispiele für. Wie kann euer Verband dieses Spannungsverhältnis aushalten oder ausfechten vielleicht?
Da sehe ich eben den Vorteil, wenn wir sie alle unter einem Dach haben. Weil es ist mittlerweile ja so, dass die Reisebüros unglaublich viele Aufgaben übernommen haben, die eigentlich in das Ressort von Reiseveranstaltern fallen. Eigentlich müssten sie das gar nicht machen. Ich sage mal Oberbegriff Service. Da ist ja ganz viel passiert, wofür der Reiseveranstalter zuständig ist oder auch die Fluggesellschaft. Aber weil die Reisebüros eben mit den Kunden diesen Kontakt haben, übernehmen sie viel und kriegen dafür keine Entlohnung. Also die Mehrarbeit wird nicht bezahlt. Das ist natürlich auf der einen Seite bedenklich, aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe, diese Empathie aufzubringen und mal zu gucken, warum sind denn die Reiseveranstalter und Airlines so geizig? Warum bezahlt man die Arbeit nicht? Und dann kommt man sehr schnell drauf, dass die Bilanzen zwar etwas widerspiegeln, was eigentlich positiv ist, aber nicht in dem Maße, dass man zu viel Geld hat. Ich glaube ganz einfach, dass man, wenn man innerhalb eines Verbandes ist, sich super an einen Tisch setzen kann. Ich sage ja, der Sprecher, wenn man einen Sprecher für die Veranstalter hat, einen Sprecher für den Reisevertrieb, gepaart mit dem Vorstand unseres Verbandes, über diese Themen diskutieren kann, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Lösungen erarbeiten kann. Das ist möglich, aber um Lösungen zu erarbeiten, muss man auch willens sein, sich an diesen Tisch zu setzen. Und Kompromisse muss man finden. Man wird sicherlich nicht das bekommen, was man sich vorstellt, was man fordert, aber es ist möglich. Und Kompromisse sind immer möglich. Alles in unserem Leben ist ein Kompromiss. Man muss halt ein bisschen abweichen, von seiner eigenen Position ein bisschen nachgeben, aber nicht bis zur Selbstaufgabe.
Siehst du denn auf der Veranstalterseite tatsächlich die Bereitschaft, sich mit solchen unliebsamen Themen wie der unvergüteten Mehrarbeit tatsächlich intensiver auseinanderzusetzen? Bislang haben die das ja weitgehend doch immer weggelächelt, oder?
Richtig, Sie haben es weggelächelt. Aber ich nenne mal ein ganz, ganz prominentes Beispiel, die TUI. Wer hätte gedacht, dass eine Linhof, die die ja bekämpft hat bis aufs Blut, das weiß, glaube ich, auch noch jeder, auch öffentlich, plötzlich mit denen ins Gespräch kommt und man am Tisch sitzt, sozusagen, und mit Sachargumenten überzeugen kann. Aber nicht nur mit Sachargumenten, sondern ich habe auch signalisiert, ich verstehe die andere Seite. Also die TUI-Seite. Man muss halt Verständnis haben, man darf sich nicht einlullen lassen oder instrumentalisieren lassen. Man muss schon bei seinem Punkt bleiben, aber man kann Kompromisse finden. Und wenn man jetzt mal sieht, wie weit der VUSR im Zusammenspiel mit der TUI ist, also dass sie wirklich Verständnis haben für alles. Ich spreche da jetzt wirklich, wenn ich mit Benjamin Jacobi ein Problem zu besprechen habe, was den Vertrieb bespricht, dann rufe ich den, betrifft, dann rufe ich den an und sage, pass mal auf, und das geht so nicht. Du musst mit den Büros mal sprechen. Ich gehe nicht auf einzelne Fälle ein, sondern es müssen schon Rückmeldungen bei uns vorliegen, die so ein bisschen repräsentativ sind. Man liest dann auch noch mal in der Fachpresse was oder man liest auch in den sozialen Medien. Und wenn man das hinkriegt, und wir haben es ja geschafft mit der TUI, auch wenn viele noch sagen, ist nicht, das stimmt nicht. Doch, das tun wir. Nur etwas hat sich verändert, auch das gebe ich zu. Ich buhle nicht mehr um den Gesamtvertrieb. Ich buhle um uns, also ich bin meinen Mitgliedern verpflichtet und den dazugehörigen Kooperationen, aber nicht jedem Reisebüro draußen. Und das ist etwas, was die TUI sehr eindrucksvoll, das muss man doch jetzt echt mal sagen, welcher CEO der TUI außer Herrn Ebel jetzt besucht Reisebüros, sondern hat das aufgenommen, sieht die Problematik, geht vor Ort. Herr Ellerbeck geht auf sämtliche Reisebürotagungen, wenn er eingeladen wird. Entschuldigung, also das wäre früher undenkbar gewesen. Also das heißt, man kann mit denen reden. Gleiches übrigens gilt für die Dertouristik, seit Herr Debus jetzt da ist. Früher Sören Hartmann, vorher war das alles so ein bisschen hin und her. Da wusste man nicht bei der Dertouristik, wer hat denn jetzt was zu sagen. Aber auch bei Herrn Debus stelle ich das fest. Immer ein offenes Ohr, immer Verständnis. Natürlich nicht für jeden, sage ich jetzt mal Krümel, aber wenn es etwas Gravierendes gibt, dann kann man ihm das mitteilen. Gleiches gilt für Gerald Kassner, also Detlef Schröer bei Schau ins Land, Dr. Welbers. Ich bedauere sehr für Altus, dass Dr. Welbers geht, dass er jetzt, ich freue mich für der Touristik, das ist wunderbar, dass er da hingeht, aber ich denke dann immer, das war so ein Zusammenspiel zwischen VUSR und diesen Veranstaltern, obwohl nur die TUI Mitglied war. Das ist schon erstaunlich. Und jetzt gibt es seit der verlorenen Wahl bei mir und den Erfahrungen, die ich in diesem Zusammenhang gemacht habe, gibt es nicht mehr das Verstecken der Stärken des VUSR. Man hat hinter vorgehaltener Hand immer gesagt, der VUSR hat unglaubliche Stärken. Das hängt nicht nur mit Linhoff zusammen. Der ist gut. Aber wenn jetzt jemand diese Stärken nutzt oder von mir aus auch mitspielt, wie auch immer, der hat es gefälligst zu sagen. Und nicht mehr dieses Versteckspiel. Das ist etwas, wo wir eben sagen, wir haben jetzt geöffnet, man muss sich nicht mehr verstecken. Jetzt könnt ihr Mitglied werden, ihr könnt mitreden. Und es geht um die Branche. Es geht nicht nur, ich sage es nochmal, mein Herz schlägt natürlich für den Reisebürovertrieb oder Reisevertrieb an sich. Das wird auch immer so sein. Ich kann mich ja nicht verbiegen. Ich will auch nicht lügen. Aber es ist möglich, mit den Veranstaltern gemeinsam. Und es wird sich ja viel verändern. Wir haben so viele Probleme, Christian. Wir müssen über vieles reden. Und das
genau,
ist nicht
dann lass uns doch mal über ein paar von diesen Problemen reden. Denn ein wichtiges Thema für euch ist natürlich die Interessenvertretung für die Branche, sowohl in Berlin, da seid ihr auch aktiv oder du bist da speziell aktiv, und auch in Brüssel. Wie blickst du denn gerade auf den aktuellen Stand der Diskussion rund um die EU-Pauschalreiserichtlinie?
Also ich bin da nach wie vor zuversichtlich. Ich war auf einige gewerbepolitische Mitbewerber ziemlich sauer noch vor 6 Wochen, weil vor 2 Jahren haben wir schon zusammen, das war ganz genau im September 23, mit einigen gewerbepolitischen Playern am Tisch gesessen und haben über diese Pauschalreiserichtlinie, die jetzt in den Trilogverhandlungen ist, gesprochen. Und wir waren uns einig, wir hatten ein Papier, wir waren uns wirklich einig. Und da ging es in erster Linie auch darum, dass die verbundene Reiseleistung weg soll. So, und dann kam, da waren wir uns sogar einig. Und plötzlich wieder persönliche Animositäten, dieser ganze Mist, ich nenne das auch so. Dann haben wieder welche gesagt, nein, wir arbeiten mit euch nicht, wie auch immer, egal. Daraufhin habe ich mit dem VUSR, den Verbraucherschutzverband, kontaktiert, Herrn Medmann, und habe mit ihm gesprochen. Er hat mich dann auch gefragt, können Reisebüros ohne verbundene Reiseleistung? Ich habe gesagt, ja, sie können. Ich habe vor über 2 Jahren, wie gesagt, mit den Mitgliedern online diskutiert, könnt ihr ohne verbundene Reiseleistung? Das sind ja nicht nur kleine Büros, das sind ja auch große Büros. Und die alles entscheidende Frage oder der entscheidende Hinweis war, wie haben wir denn verbundene Reiseleistungen, Einzelleistungen vor dem 1.8.2018 verkauft. Da gab es ja auch schon Einzelleistungen und du bist nicht in die Falle getappt, Reiseveranstalter zu werden. Wie haben wir das denn? Und das war die Basis und da haben wir gesagt, dafür kämpfen wir. Dafür kämpfen wir, verbundene Reiseleistungen weg, nur noch 2 Reisearten, also sprich Pauschalreise und Einzelleistung. Und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. Und das haben wir auch in Brüssel eingereicht. Dann haben wir es geschafft, die TUI noch auf unsere Seite oder sie zu überzeugen, dass der Verkauf von Einzelleistungen weiterhin möglich ist, ohne Veranstalter zu werden. Aber verbundene Reiseleistungen gibt es jetzt nicht mehr. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, den ich für wichtig halte. Wir reden ja so oft von Booking und so weiter und die sind ja ganz weit vorne und das sind ja Einzelleistungen. Ja, man kann bei denen, glaube ich, auch Pauschalreisen mittlerweile buchen, aber da muss man sich durchklicken. Dann kommt man auf die Seite eines anderen Anbieters, OTAs. Und bei Booking ist es so, die haben ja verbundene Reiseleistungen verkauft oder vermittelt, haben in den Fonds nichts eingezahlt. Aber plötzlich wurde dann aus dem Fonds bei der Pleite von FDI, haben die Kunden Geld wiedergekriegt. Und das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass jemand eine Erstattung kriegt aus einem Fonds, wo Pauschalreiseveranstalter einzahlen und er selber nicht. Und dann kommt eine Erstattung. Und deswegen, das war noch mit so einem Grund, warum wir gesagt haben, verbundene Reiseleistungen weg. Und jeder, der sein Handwerk beherrscht, davon bin ich nach wie vor überzeugt, auch wenn ich 8 Jahre aus dem operativen Geschäft raus bin, ich habe mit vielen gesprochen, kann Einzelleistungen verkaufen, ohne dass er in die Veranstalterhaftung gerät. Jetzt ist ja diese 3-Stunden-Regelung.
Besteht aus deiner Sicht noch die Gefahr, dass Brüssel mit dem Plan um die Ecke kommt, dass aus mehreren Einzelleistungen automatisch eine Pauschalreise wird, wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitfensters beispielsweise gebucht
wird? Ja, 3-Stunden-Regel ist vom Tisch. Jetzt haben wir noch so ein bisschen die 24-Stunden-Regel. Aber auch da, wenn Brüssel da Mist macht, das sage ich jetzt ganz deutlich, verlasse ich mich auf die nationale Umsetzung. Ja, der Spielraum wird eng sein bei der Umsetzung in nationales Recht. Aber jeder in Europa weiß, dass Deutschland, gerade der Reisevertrieb, eine Sonderstellung genießt. Und da müssen wir auf unsere, wenn es, ich glaube nicht, dass die 24-Stunden-Regel tatsächlich jetzt, die 3-Stunden-Regel ist weg. Und ich habe schriftlich aus Brüssel, dass man auch da gute Hoffnung ist in den Trilogverhandlungen, dass das wegkommen wird. Das Problem wird sein für die Reisebüros, wenn jetzt alles wegfällt, sich an die Regeln zu halten, dass sie Vermittler sind. Ich sage mal ein Beispiel. Ich glaube, das vergessen viele. Wenn ich einen Flug verkaufe, nur einen Flug, dann muss ich meine Servicegebühr ausweisen. Weil wenn tue ich das nicht und gebe dem Kunden auf seiner Rechnung Vermittlungsbestätigung einen Gesamtbruttopreis an, wo der Kunde meine Servicegebühr nicht sind, bin ich automatisch Luftfrachtführer, was gleichzusetzen ist mit dem Veranstalter, mit allen Pflichten und so weiter. Das ist etwas, was die Reisebüros dann beachten müssen. Und viele sagen ja, ich will nicht, dass der Kunde sieht, was ich an dem Flug verdiene. Das weiß er sowieso, weil die meisten Kunden, behaupte ich jetzt mal, gucken ja auch im Internet und wissen, dass es im Internet keine Servicegebühr ist, wenn sie direkt bei der Airline buchen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die man beachten muss.
Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ein Thema, das ich mit dir gerne noch beleuchten möchte, betrifft eigentlich die Zukunft der ganzen Branche. Die tut sich ja tatsächlich im Moment ein wenig schwer, Nachwuchs zu gewinnen und anzuziehen. Siehst du den VUSR, der ist ja, korrigier mich gerne, aber bislang noch nicht durch eine intensive Nachwuchsarbeit aufgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Siehst du den VUSR auch da in der Verantwortung, die Branche für jüngere Leute attraktiver zu machen?
Selbstverständlich. Und du hast vollkommen recht, wir sind da noch nie aufgefallen. Weil es sind jetzt andere dran, die sich damit ja ständig und seit Jahren profilieren. Ich weiß, wie es geht. Ich wüsste auch, wir haben auch einen Plan. Aber ich glaube, dass die Nachwuchs... Ich habe das Nachwuchsproblem ja im eigenen Haus. Also sprich meine Tochter. Ist ja in einem, sie hat ihre Bachelorarbeit in unserer Branche geschrieben, sie hat ihr Studium Medien und Kommunikation, aber sie ist sehr verbunden mit unserer Branche und trotzdem ist sie woanders hin, weil sie einfach keine Zukunftsperspektiven sieht. Ich habe viel mit ihr geredet, sie hat Kommilitonen, die tatsächlich sogar in die Branche gegangen sind und nach zwei Jahren wieder gegangen sind, weil sie eben keine Zukunftsperspektiven haben. Ich habe mir schon Gedanken gemacht mit den jungen Leuten, was könnte man machen. Aber weißt du, ich sehe das so, dass viele, auch jetzt werbepolitische Mitbewerber, immer wieder dieses Nachwuchsproblem nach vorne stellen. Aber ich sehe von denen nichts. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich das machen will und werde. Aber das ist richtig, dass ich dann jetzt mit der Öffnung des Verbandes da auch Verantwortung übernehmen muss. Und auch da natürlich nach vorne gehen muss. Und ich weiß da auch schon ganz genau, was ich tun werde mit den Kolleginnen und Kollegen. Weil da gibt es nämlich Punkte, da können wir auch politische Hilfe in Anspruch nehmen. Man muss einfach mal, ich sag's mal so, und damit habe ich mich immer beschäftigt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt schon Ansatzpunkte, die kann man nutzen. Und ich muss dabei sagen, auch wenn es mir schwerfällt, aber da muss man immer ehrlich bleiben, ein gewerbepolitischer Mitbewerber hatte, das ist, glaube ich, 2-3 Jahre her, mal eine ganz gute Nachwuchsidee, wie man animieren könnte, wie man rekrutieren könnte. Das haben sie dann einmal gemacht und dann haben sie keine Sponsoren gefunden und dann haben sie es wieder fallen lassen. Und das ist so das, was unsere Branche auch, glaube ich, falsch macht. Wir geben unglaublich viel Geld, und jetzt spreche ich mal die Veranstalter an, für Müll aus, für Mist.
Was das meinst sagt du?
Ganz freundlich. Ja, wenn man sich mal anschaut, also ich will jetzt da keinen bestimmten, aber was so ausgegeben wird für die Verbandsarbeit, was man an Beiträgen macht. Also ich bezeichne das immer, wir haben so gewerbepolitische Mitbewerber, die machen für mich Event-Lobbyismus, aber nicht Sachlobbyismus. Und das ist etwas, wenn man das ganze Geld, was da wirklich ausgegeben wird, ich meine, ohne Geld geht's nicht, ist klar, aber wenn ich unseren Etat sehe und sehe gewerbepolitische Mitbewerber, dann frage ich mich immer, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Ernsthaft jetzt. Wir planen ja jetzt auch eine Hauptgeschäftsstelle, beziehungsweise haben sie ja schon. Wir müssen auch einen Hauptgeschäftsführer haben. Es kostet alles Geld, keine Frage. Aber das bespreche ich mit den Mitgliedern. Sollen wir jetzt professioneller werden oder sollen wir es nicht? Das entscheiden wir wirklich zusammen gemeinsam. Und aber trotzdem, jetzt überleg doch mal, Christian, wie viele Verbände es gibt. So, hinzu kommen Kooperationen, Franchisegeber und, und. Dafür ist bei jedem Veranstalter Geld vorhanden. Und dann haben wir vorhin, eingangs unseres Gespräches, gesagt, für mehr Arbeit müssen wir auch mal drüber reden. Also ich bin sicher, dass der ein oder andere gerne bereit ist, auf etwas, was wirklich gerne bei den Veranstaltern, also ich sage jetzt mal so, Treffen einmal im Jahr, Mitgliederversammlungen im Ausland zu verzichten und dafür die Mehrarbeit bezahlt zu kriegen.
Da bin ich ja mal gespannt, mit was ihr in dieser Hinsicht als nächstes um die Ecke kommt, liebe Maria.
Ich möchte noch etwas sagen, weil es gerade die die Aktualität betrifft. Reisebüros bangen ja auch um ihre Existenz, gerade der stationäre Vertrieb. Das ist auch so und die Angst ist auch berechtigt. Das muss man mal sehen. Das hat demografische Gründe, das hat natürlich auch mit KI zu tun und so weiter. Und deswegen kann ich nur appellieren an die Reisebüros, egal ob sie Mitglied sind oder nicht und vor allen Dingen auch an die Kooperationen. Ihren eigenen Mehrwert, der muss nach vorne gestellt werden und nichts anderes. Und wenn so ein Urteil wie jetzt gekommen ist, also
du meinst die Informations- und Hinweispflichten von Reisebüros bei Schieflagen von Veranstaltern?
Jedes Reisebüro schreibt da, ich habe mir das also angesehen und schreibt da, ja, wir haben ja schon lange nicht mehr verkauft und wir haben ja gemacht. Richtig. Warum nicht? Weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und weil sie wissen, ich verkaufe doch nicht jemanden, wo sowas im Raum steht. So. Aber gleichzeitig dieses Urteil öffentlich, wo wirklich Endverbraucher mitlesen, so zu bejubeln, ja, da frage ich mich, ob die noch ganz bei sich sind. Warum frage ich das? Man kann sich darüber freuen, das ist jedermann. Aber wo ist der Mehrwert, den wir gegenüber Check24 zum Beispiel, den nenne ich jetzt beispielhaft, wo der stationäre Vertrieb den hat, das ist die Beratung, das ist das Quäntchen Mehrwissen. Das setzt man aufs Spiel, weil jeder Kunde sagt sich doch, was soll ich denn neuen Reisebüro gehen? Fürs Brot- und Buttergeschäft brauche ich kein Reisebüro. Da kann ich mit Rückvergütung selber buchen. Und das finde ich ganz, ganz erbarmungswürdig und kann es nicht verstehen. Auf der einen Seite ist die Freude darüber, obwohl es ja nur ein Amtsgerichtsurteil ist, aber jeder Große, und das sollten Sie sich auch alle mal merken, jedes große Reisebüro mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, 50 oder 60, die gibt es ja, dem ist das egal, ob der Kunde wieder geht. Aber der regionale, kleinere Mittelständler, der vielleicht nur 2, 3 Mitarbeiter hat, ist auf den Kunden angewiesen. Und sich dann derart zu freuen, ja, ich als Kunde würde da nicht mehr hingehen, aber da müsste ich ja immer Angst haben, er sagt mir nicht die Wahrheit. Und dann zu behaupten, ja, aber ich habe die ja nicht verkauft. Woher soll denn ein Kunde das wissen? Und ich glaube, das ist die Botschaft, die nach außen muss, unser Mehrwert. Das, was wir wirklich können, das kann die Maschine, egal welche, auch KI nicht, Web nicht, egal, nicht kompensieren und nicht ersetzen. Und dieses Quäntchen Mehrwissen, ich glaube, das muss nach vorne und das sollten die alle mal begreifen. Denn sonst brauchen wir, wer braucht denn dann noch Reisebüros? Und Reisebüros wird es immer geben. Auch das möchte ich nochmal sagen, Christian. Aber sind sie denn wirklich dann eigenständig oder gehören sie dann den Konzernen oder den Reiseveranstaltern? Man muss doch einfach nur gucken, wie viele Reiseveranstalter aufgerüstet haben im Eigenvertrieb. Ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Das ist auch so ein bisschen das, was ich mit den Reiseveranstaltern besprechen möchte. Wir werden die Zeit nicht aufhalten. In den 70er Jahren waren es, auch das gehört zur Wahrheit, die Supermärkte, die Tante-Emma-Läden quasi weggeputzt haben. In den 90er Jahren waren es die Drogeriemärkte wie Rossmann, Müller, Schlecker, die kleinen Drogerieinhaber geführten, weggeputzt haben. Und jetzt, das liegt an der Demografie. Wir haben keine Nachwuchskräfte, haben wir uns aber auch nicht drum gekümmert. Es wird schwierig, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir einmal in der ganzen Branchenära zusammenhalten würden, wirklich, gemeinsam, dann funktioniert es auch. Und wir dürfen nicht immer den Kunden, der uns alle ernährt, ob Fluggesellschaften, Reisebüros oder aber wirklich Reiseveranstalter. Das ist der, der uns das Geld bringt. Und den sollten wir vielleicht ein bisschen pfleglicher behandeln.
Okay, es bleibt spannend. Liebe
Ja.
Maria, vielen Dank für deine Einschätzung.
Ich danke dir.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.